Vielen Dank, Marion. Dankeschön.
Geht schon, Schatz. Geht schon, geht schon. Alles gut. Bin ja schon groß.
Hast du das Problem mit, mit dem Pult? Zum Wohlsein, ja, danke. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie, schön, dass ihr heute hier seid. Und eigentlich war für heute ein anderes Thema geplant, aber vor zwei Wochen etwa empfand ich so, dass Gott sagt, du hast in deiner Kirche noch nie über Brillant Leben gesprochen. In anderen Kirchen schon, aber noch nie zu Hause. Und dachte ich, ich habe es auf der Gesundheitswoche ein bisschen gemacht, aber hier tatsächlich im Gottesdienst noch nie. Und denke, dass wir das heute tun werden. Das Buch kennen viele von euch, Brillant Leben, so einiges wird dann Wiederholung sein, das ist gut. Weil Wiederholung ist die Tochter der Weisheit. Aber zuvor mal was Lustiges. Der Papst, nicht der jetzige, ist seit ein paar Tagen im Himmel. Und schon hat er die erste Beschwerde an Petrus. Was ist denn nur hier los? Ich bekomme eine kleine Zelle, in der ich hausen muss. Und der Rechtsanwalt weiter vorne, der hat ein 10-Zimmer-Penthouse. Irgendwas muss da falsch gelaufen sein. Dann antwortet Petrus, na, das hat schon alles seine Richtigkeit. Päpste haben wir hier oben mehr als genug. Aber wir haben nur einen Rechtsanwalt. Ich hoffe, es ist kein Rechtsanwalt unter uns, aber ich hoffe, es ist einer unter uns. Der andere Witz ist einer meiner Lieblingswitze. Ich habe ihn hier schon einmal erzählt, aber manche Witze kann man öfters hören. Es ist übrigens eine Tatsachengeschichte. Ich kenne den Mann, dessen Frau das war. Ein Mann kommt zum Pastor und sagt, bitte bete für meine Frau. Sie hat einen Dämon, der sie immer wieder dazu bringt, neue Schuhe zu kaufen. Der Pastor gab die Aufgabe an seine Frau weiter. Die legte der besessenen Frau die Hände auf und sprach, komm raus, mein Freund. Manche Dämonen sind gar nicht so dämonisch oder eher fleischlich, wie auch immer. Der Schuhdämon ist weit verbreiteter, wenn es denn einen gibt. Nun, wir kommen zu was anderem, nämlich zu einem Edelstein. Also ihr müsst mich gleich nicht überfallen oder so, der ist nicht echt. Das wäre ein bisschen groß. Also für die, die es nicht sehen können, ich zeige hier, haben wir eigentlich Video-Livestream heute? Oder? Weiß man nicht genau. Okay, ich weiß auch gerade nicht. Läuft was? Ah ja, also hier, ihr seht dann auch auf dem Video-Livestream, da ist ein großer, brillant geschliffener Glasstein in meiner Hand. Diamant ist die kubische Modifikation, so sagt es Wikipedia, des Kohlenstoffs und als natürlich vorkommender Feststoff ein Mineral aus der Mineralklasse der Elemente. Diamanten, die groß genug für die Schmuckproduktion sind, bilden sich nur im Erdmantel unter hohem Druck und Temperaturen, typischerweise, und jetzt hört hin, in Tiefen zwischen 150 und 660 Kilometern. So weit unten. Und Temperaturen von 1200 bis 1400 Grad Celsius. Also egal, was du so gerade am Ring hast, liebe Frau, egal wie klein das Teil ist, das hat einen weiten Weg zurückgelegt, um zu dir zu kommen. So, nicht nur durch das Portemonnaie deines Mannes, sondern auch aus dem Erdinneren nach außen zu kommen. Nun, was macht denn so ein Stein so wertvoll? Ich habe mich da vor unserem silbernen Hochzeitstag sehr intensiv mit beschäftigt, deswegen ist das Buch auch so ein bisschen in die Richtung gestaltet. Denn ich wollte meiner Frau doch einen schönen Diamanten schenken zu diesem wundervollen Jubiläum, 25 Jahre es mit mir ausgehalten zu haben. Und da fand ich einiges raus. Ich habe viele Juweliere besucht, habe mir Dinge erzählen und erklären lassen und nachgelesen. Und was ich verstanden habe ist, und ich glaube, wir haben hier eine Präsentation. Könntet ihr jetzt die zweite Folie zeigen? Ich habe das. Ach so, ich kann selbst drücken. Oh, das ist ja toll. Wie rum ist es so rum? Ah, oh, super. Ich probiere es mal. Bin ich falsch rum? Ah, runter. Oh. Ah, runter. Runter ist gut. Okay, also seine Größe ist eine Sache, die so einem Stein den Wert gibt. Das zweite ist sein Schliff. Dann seine Reinheit und schließlich sogar die Farbe. Da gucken wir uns das gleich im Detail ein bisschen genauer an. Wir wissen eins, das Beste, was ein Diamant werden kann, ist ein Brillant. Okay? Die Dinge haben tatsächlich miteinander zu tun. Also ein Brillant ist ein besonders geschliffener Diamant. Der Brillantschliff wurde 1910 entwickelt und zeichnet sich eben durch besondere Brillanz aus. Und ich habe dieses Thema gewählt, weil dein und mein Leben eigentlich ganz viel mit so einem Brillanten gemeinsam hat. Zunächst mal, du enthältst ca. 16 Kilogramm Kohlenstoff. Was ist das? Das ist der Stoff, aus dem der Diamant ja letztendlich auch besteht. Nun fangen wir an mit dem der Größe und dem Schliff so als ersten Hauptpunkt. Ihr seht, das ist recht groß, das Teil hier. Gut geschliffen. Und die Größe unseres Lebensdiamanten, die hängt maßgeblich von folgenden Dingen ab. Zum einen unserem Umgang mit dem Prinzip von Saat und Ernte. Wir haben eben hier eine Spende eingesammelt, das ist eine Möglichkeit, etwas auszusehen. Es gibt viele, viele andere. Immer wenn du irgendetwas, vor allem wenn Gott dir das sagt, tust in Form von Hingabe, ich gebe etwas hin, meine Zeit, mein Geld, meine Ideen, meine Kreativität, meine Liebe, dann sähe ich etwas aus und das wächst letztlich in meinem eigenen Garten nach. Das ist, was das Gesetz von Saat und Ernte aussagt. Mein erster Ausbildungsberuf war Gärtner. So, einige sind hier, die haben Landwirtschaft, Nebenerwerbslandwirte und so weiter. Ihr wisst genau, dass das stimmt. Was ich sähe, ist das, was ich ernte. Was ich nicht sähe, werde ich wahrscheinlich auch nur sehr minimal ernten. Vielleicht hast du Glück, hast drei Rapspflanzen auf deinem Acker, weil der Nachbar es ausgesät hat und der Wind hat drei Dinge rübergemäht. Aber du wirst keinen vollen Ertrag haben können, wenn du nicht auch aussäst. Das ist eins, was unseren Lebensbrillanten von Größe und Schliff her maßgeblich mit beeinflusst. Das zweite ist das aktive Leben in der Liebe. Ich rede nicht von einer gefühlsmäßigen, emotionalen, Hollywood-like Liebe, sondern in Form von der Liebe, die das Wort Gottes uns zeigt. Die Liebe, die uns selbst ja zugute gekommen ist, als wir Christus angenommen haben. Viele von euch, von Ihnen haben das bereits getan, andere tun es heute oder irgendwann, hoffentlich noch rechtzeitig. Denn diese Liebe verschenkt sich. Sie ist bedingungslos. Sie bietet alles an, was sie hat. Das hat Gott mit uns getan. Er hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt, um das Opfer zu bringen, was es bedarf, damit Gott mit uns wieder Gemeinschaft haben kann und die Sünde nicht mehr länger zwischen uns steht. Und in dieser Liebe sagt uns das Neue Testament ganz besonders eindringlich, sollen wir mit anderen Menschen umgehen. Das heißt, wir sollen andere nicht nach unseren Stärken messen, da sieht ja jeder schlecht aus. Wir sollen andere lieben und mit Augen der Barmherzigkeit anschauen. Das ist eine Herausforderung. Manchmal besonders in der eigenen Familie. Und ich habe herausgefunden, dass ich diese Herausforderung nur dann meistern kann, wenn ich voll bin mit seiner Liebe. Nicht mit irgendwelchen begeisternden Emotionen, die kommen und gehen. Okay, ich kann heute begeistert sein von meinem Kind und morgen wünsche ich es zum Mond, weil irgendwas nicht so läuft, wie ich es will. Das wäre menschliche Liebe. Die hat immer schnell eine Grenze erreicht. Gottes Liebe hat diese Grenze nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, dass unser Lebensdiamant, unser geistlicher Lebensdiamant die Größe maßgeblich auch davon beeinflusst bekommt, wie wir selbst in Liebe stehen und mit Liebe umgehen. Sowohl empfangen wie auch geben. Und auch hier kann ich nur geben, was ich empfangen habe. Es ist eine Schlüsselqualifikation für alles im Reich Gottes. Und übrigens, es gibt keine Angst und keine Sorge mehr, wenn ich in dieser Liebe bin, weil ich Gott vertraue. Wenn da jemand ist, wo ich weiß, der liebt mich bedingungslos und ich lerne ihn persönlich kennen, was sollte mich trennen von ihm? Wieso sollte ich so jemanden jemals wieder verlassen wollen? Und das Dritte, was ich für sehr wichtig halte, um Größe und Schliff meines Lebensdiamanten zu erhöhen, zu verbessern, ist das schnelle Vergeben und die schnelle Buße. Buße ist ein sehr altmodisches Wort. Buße meint, ich kehre um. Ich stehe vielleicht in diese Richtung, in irgendeiner Sache. Meine Meinung ist so, meine Worte waren so, meine Handlungen waren so. Und ich erkenne, das war völlig daneben. Ich gehe in die falsche Richtung. Ich habe Menschen verletzt, ich habe Fehler gemacht. Jetzt kann ich natürlich weitergehen, so tun, als wäre alles in Ordnung. Spiel den Coolen, das machen die meisten Menschen übrigens. Und weiß eigentlich, ich gehe immer weiter weg von dem, was richtig wäre. Aber irgendwie kriege ich es nicht geregelt, weil aus eigener Kraft, ich kriege die Kurve buchstäblich nicht. Es sei denn, ich finde Jesus Christus. Und ich lerne, wie er mit mir umgeht und welche Kraft er mir schenkt. Und dann kriege ich tatsächlich eine Umkehr hin, mit wenigen Schritten. Ich stehe immer noch so weit entfernt von dem Richtigen, sagen wir, das Kreuz wäre das Optimum. Ich bin nicht näher gekommen, aber meine Richtung ist eine andere. Deswegen sage ich, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und jetzt kann ich mit jedem kleinen Schritt, gehe ich in die richtige Richtung. Beziehungen können heilen. Neue Beziehungen, gute Beziehungen können überhaupt erst entstehen. Mit mir selbst komme ich ins Reine. Ich kann Leute auf einmal stehen lassen, die anders sind als ich. Ich kann mich sogar selbst wieder lieben. Und dann bin ich fähig, andere zu lieben. Wie mich selbst. Und Gott zu lieben. Und all diese Dinge passieren, wenn ich schnell vergebe und schnell auch für mich persönlich Vergebung einfordere. Und sage, Hilde, es tut mir leid, was ich da gesagt habe. Es war so bescheuert. Es war total falsch. Vergib mir. Das ist das Wort, was vielen so schwer fällt. Ich muss manchmal meine eigenen Kinder um Vergebung bitten. Meine Frau. Leute, die mir auch gar nicht so nahe stehen, wenn ich merke, ich habe was falsch gemacht. Ich muss Gott um Vergebung bitten, wenn ich merke, oh, ich habe hier voll daneben gehauen. Vielleicht in der besten Motivation, aber es war falsch. Das ist eine Kleinigkeit mit einer riesen Auswirkung. Ich sagte ja, der Lebensdiamant wird hierdurch maßgeblich erweitert, vergrößert, verschönert. Und Menschen sehen das. Menschen nehmen wahr, wenn jemand diesen Lebensstil pflegt. So, Größe ist relativ. Größe hängt davon ab, letztendlich, wem ich tatsächlich glaube. Jesus sagte einmal, dass selbst der Kleinste im Königreich Gottes größer sei als der mächtigste spirituelle Führer, wenn er nicht von Neuem geboren ist. Er sprach also von dir und mir, von Ihnen und mir. Der Kleinste im Königreich. Wenn wir da angekommen sind, hat das eine Auswirkung, die viel größer ist, als wir sie hier oft realisieren. Im ersten Petrusbrief lesen wir, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das meint eine kontinuierliche Haltung, ein Lebensgrundprinzip, was mir verbietet, oder anders gesagt, wo ich mir verbiete, weiterhin in Sorgen zu leben. Und mal ehrlich, du brauchst morgens nicht mal die Haustür aufzumachen, um schon die ersten Gründe zu finden, warum man sich besser sorgt. Oder Furcht bekommt. Ist nie weit weg, egal. Auch wie geistlich du bist, du hast immer in deiner Umgebung Möglichkeiten, Angebote, dich gerade zu sorgen. Gesundheitliche Angebote, finanzielle Angebote, in Beziehungen, die gerade nicht so laufen, auf der Arbeit, was auch immer. Du kannst jetzt bestimmt ein eigenes Kapitel schreiben, alleine über die Möglichkeiten, die es hier gibt. So, es ist meine Entscheidung. Ich habe die vor 18, 19 Jahren getroffen, irgendwann, wo mir das so richtig bewusst wurde, dass ich meine Sorgen nicht mehr meine nennen muss. Ich muss sie nicht tragen, weil jemand anders sagt, ich übernehme. Stell dir vor, du hättest einen Kredit für ein Haus, 200.000 Euro noch offen. Und dann käme jemand und würde sagen, weißt du was? Ich übernehme den für dich. Ich habe genug Geld, kein Problem. Würdest du sagen, also nee, das ist mein Kredit, okay, meiner. Ich will mein Haus selbst bezahlen. Die nächsten 25 Jahre sind dafür schon vorgesehen. Kannst du natürlich tun. Die Frage ist, ob da nicht vielleicht Stolz in deinem Leben aufgewachsen ist. Oder du erkennst Gottes Hand und sagst, echt? Was sind die Bedingungen? Keine? Okay, danke, ich freue mich. Die Schuld ist weg. Ich darf in dem Haus wohnen und es ist schuldenfrei. Cool, ich kann jetzt sparen oder geben oder was auch immer tun, in Urlaub fahren mit dem Geld, wo ich sonst die ganzen Jahre über hätte. Wisst ihr? Und so ist es gerade mit unseren Sorgen. Da ist jemand, der sagt, ja, da ist der Container, den habe ich aufgestellt, ich transportiere noch ab, werft all eure Sorgen da hinein. Und der ist jemand, der mit Sorgen umzugehen weiß, das ist Jesus Christus. Der hat Ahnung davon, okay, ist kein Laie. So, werf die Sorgen hin, denn ich bin besorgt um euch. Und lebt das Leben, das ich für dich habe. Das ist, was er uns anbietet. Und das gehört für mich zu Größe und Schliff ganz entscheidend dazu. Genau wie die nächste Bibelstelle aus Markus 5. Fürchte dich nicht, das ist die andere Sache. Neben Sorgen ist Furcht. Etwas, was in unserem Leben gerne Einzug hält, in der Regel ein Dauerabo hat mit unseren Gefühlen. Ja, manche wachen auf mit Furcht und gehen schlafen mit Furcht und wundern sich, dass Furchtlosigkeit in ihrem Leben definitiv nicht vorkommt. Und auch hier, es gibt so viele Gründe, warum man sich fürchten kann. Du brauchst nur die Tagesschau einschalten, kriegst immer welche geliefert. Egal wie weit das weg ist, du kriegst es geliefert. Schau mal, was da passiert ist in dem Land und da und da und da. Und guck mal, es könnte ja morgen hier bei dir sein. Okay, mal ehrlich, was kannst du ändern gegen solche Dinge? Erstmal gar nichts. Also warum sollte ich mich fürchten von Dingen, die ich ohnehin nicht in der Hand habe? Ich könnte stattdessen doch sagen, mein Gott ist so gut, der sagt, glaube mir. That's all. Glaube mir. Vertrauen heißt glauben, okay? Vertraue mir, sagt er. Vertraue mir heißt, ich vertraue ihm, dass er mich hier sicher führt und dass, wenn das hier alles irgendwann aus irgendeinem Grund vorbei ist, dass ich dahin komme, wo alle hinwollen. In sein Reich, in sein ewiges Paradies. Okay, das ist das Angebot, was er uns macht. Viele Christen auch lehnen das ab. Nicht bewusst, keiner würde sagen, nein, also, natürlich ist das richtig. Aber sie leben ein Leben in ständiger Sorge und in ständiger Furcht. Woher ich das weiß? Weil ich diesen Menschen ständig zuhöre. Und aus den Worten spricht das, was im Herzen wohnt, sagt die Bibel. Ich höre und ich weiß sofort, wo jemand steht. Das ist keine Verurteilung. Ich mache sicher auch noch falsche Worte. Dann hörst du mir zu und weißt auch, wo ich stehe. Okay, aber lass uns doch an der Arbeit dranbleiben. Und lass uns nicht zufrieden geben, dass wir von Angst und von Sorge gepeinigt werden. Nur weil das 99% in unserem Volk zu erleben. Steige aus Sorge und Furcht vor Dingen, die du eh nicht in der Hand hast. Kümmere dich um die Dinge, die du in der Hand hast. Und da kann man aktiv werden. Da kannst du für beten, da kannst du auch Handlungen einsetzen und dein Leben ist ein anderes. Glaub mir's. Weißt du, Jesus sagte diesen Satz ja nicht irgendjemandem. Er sagte das jemandem, der hieß Jairus. Und Jairus hatte echt ein Problem gerade, weil der wollte Jesus holen, damit er für seine Tochter, die sehr krank war, betete. Aber bevor Jesus dann da ankam, kam jemand und sagte, lass den Meister in Ruhe, ist alles erledigt, die Tochter ist gestorben. Brauchst ihn jetzt nicht mehr. Und Jesus stand neben diesem verzweifelnden Vater, der gerade sein Kind verloren hat. Und statt dann auf die Schulter zu klopfen, sagen, oh, es tut mir echt leid, ich komme zur Beerdigung, sagte er auf diesen Satz, fürchte dich nicht, glaube nur. Das war der entscheidende Moment, wo Furcht einkehrt. Es gibt diese Momente, diese Sekundenbruchteile, wo wir uns entscheiden, ob wir uns fürchten oder ob wir im Glauben, im Vertrauen an Gott handeln und reden. Ich habe das ein paar Mal erlebt bei meinen Kindern, wenn Unfälle waren oder richtig ernste Sachen passiert sind, dass ich wusste, die ersten Sätze werden entscheidend sein für das, was jetzt passiert. Und es war jedes Mal so, die ersten Sätze. Ich habe Dinge gesagt, die ich nicht gefühlt habe in dem Moment, okay? Aber die ich geglaubt habe, weil ich Gott und sein Wort kenne. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Ich muss wissen, was Gott wirklich denkt über diese Dinge und wie er mit Sorgen und Furcht umgeht. Wir haben 190 Mal, habe ich nachgesehen, in der Schlachterübersetzung, wo das steht, dieser Satz, fürchte dich nicht. 190 Mal. Könnte es sein, dass Gott uns damit was Bedeutendes mitteilen will, dass wir aufhören, uns zu fürchten, weil Furcht eine furchtbare Kraft im Leben von vielen Menschen ist? Es ist der größte Gegner von Glauben. Du kannst Furcht und Glauben nicht in einem Raum zusammenhalten. Es geht nicht. Einer von beiden geht kaputt. Und zwar der Schwächere von beiden. Ich mag die Geschichte, ich erzähle sie immer wieder gerne von den beiden Hunden, die Hundekämpfe veranstalten, die gehören demselben Besitzer und jemand reist mit ihm und fragt, warum gewinnt an dem einen Tag der Schwarze und du wettest auf den Schwarzen und gewinnst und ein paar Tage später gewinnt der Weiße und du hast wieder gewonnen, weil du immer auf den Richtigen sitzt. Wie machst du das? Was ist das Geheimnis? Und er sagt, das ist ganz einfach. Es gewinnt immer der Hund, den ich am letzten gefüttert habe. Welchen Hund fütterst du? Glauben oder Furcht und Sorge? Ja, das will ich doch gar nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, ob du es tust. Mit deinen Worten. Die dann deine Überzeugung bilden und so weiter. Wir wissen, dass das Gehirn nur zwei Wege kennt. Vertrauen oder Liebe. Können auch Glauben dazu sagen. Und Angst. Das haben Gehirnwissenschaftler, Neurobiologen rausgefunden und veröffentlicht schon vor Jahren. Wenn es nur diese beiden Wege gibt, gibt es also einen Entscheidungsspielraum. Ob dieser oder dieser Weg. Ich kann Angst nachlaufen oder ich kann eben in Liebe und Vertrauen mein Leben leben. Wenn wir den Schliff uns anschauen, also dein Lebensbrillant könnte 10 Karat groß sein und doch ungeschliffen nur ein Bruchteil von dem wert sein, was er wert wäre, wenn er den Brillantschliff hätte. Hast du also einen Lebensdiamant, aber keinen Lebensbrillant. Und da ist Größe eben nicht alles. Größe ist nur einer der Faktoren, aber der Schliff, die Größe ohne Schliff ist nicht sehr hilfreich. Du verlierst nicht nur 10% von dem Wert, sondern einige 100 bis 1000%, die du mehr hättest, wenn der Schliff stimmt. Im Galater 6, Vers 9, einer meiner Lieblingsbibelstellen, heißt es, Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Der Schliff deines Lebensdiamanten hängt übrigens von einem simplen Wort ab. Und bitte vergib mir im Voraus, dass ich das hier wage auszusprechen, weil es sehr unpopulär geworden ist. Gehorsam ist das Wort. Tust du die richtigen Dinge? Puh, weiß ich, was richtig ist. Also ich finde, das ist richtig. Nein, aber ich finde, das ist richtig. Nein, das ist richtig. Es geht nicht darum, was du oder ich richtig finde, auch nicht darum, was wir fühlen, wenn wir Dinge sehen, weil auch unsere Gefühle sind durchaus nicht immer richtig. Es geht darum, was Gott und sein Wort sagt, was richtig ist. So, das Problem hierbei ist, dass das seit 2000 Jahren dieselben Dinge sind. Und wir wollen doch neue Sachen, oder? Wir wollen doch Entwicklung sehen. Warum entwickelt Gott sich nicht weiter? Ich meine, wir alle entwickeln uns doch weiter. Und Gott sagt immer noch dieselben Dinge. Kein Sex vor der Ehe. Hey Gott, das ist doch nicht mehr unsere Lebenswirklichkeit hier. Die jungen Leute, die wollen doch sich ein bisschen ausprobieren. Und kein Sex vor der Ehe. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ach komm, wenn du meinen Alten siehst, kämst du nie auf die Idee? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht lügen. Ach komm, die Steuer, das ist doch nicht so. Die belügen uns da auch alle vom Staat. Du sollst nicht lügen. Und so könnten wir jetzt viele Dinge nennen. Sei gehorsam, was er sagt. Und das fühlt sich nicht immer richtig an. Es kostet manchmal sogar einen Preis. Wie, Pastor, du sagst, ich bin Gott gehorsam und habe einen Nachteil? Ja, verlass dich drauf, das kommt vor. Du zahlst manchmal einen Preis, du kriegst einen Nachteil. Es gibt Leute, die verlieren ihren Job, weil sie sagen, Chef, ich lüge nicht. Ich bin loyal zu ihnen, 100%. Ich mache, was immer sie wollen, aber ich werde nicht lügen für sie. Weil Lügen ist gegen das, was ich glaube. Es ist gegen meine Integrität, gegen das, was Gott mir sagt. Ja, dann können sie gehen. Okay, dann kann ich gehen. Ja, es kommt was Besseres, keine Frage, aber erstmal fühlt es sich nicht so gut an, wenn ich einen Job verliere, wenn mich jemand rauskickt, wenn mich jemand auslacht. Das ist ja das, was viele schon erlebt haben für ihren Glauben. Aber ich sage dir, das Richtige tun und das beständig tun ist die Formel, die wir nicht nur in Galater sehen, sondern die wir überall finden, im Neuen Testament und im Alten Testament. Ich kann dir bestimmt 20 Stellen, wenn du nachher zu mir kommst, sagen, wo diese Formel in der einen oder anderen Variante steht. Hör nicht auf, das zu tun, was Gott für richtig findet, nicht was du für richtig findest. Manchmal müssen wir unsere Gefühle buchstäblich überschreiten. Es gibt da diesen Spruch im Deutschen, über den Schatten springen. Das fühlt sich manchmal so an. Ich springe über meinen eigenen Schatten. Eigentlich bin ich ganz anders. Eigentlich will ich das gar nicht. Und es fühlt sich auch falsch an. Aber, oh Gott, du sagst, ich soll es tun. Okay, ich tue es. Wow, es fühlt sich immer noch schlecht an. Aber ich habe es getan. Und dann merkst du mit der Zeit, wow, auch die Gefühle kommen nach, da verändert sich was. Und vor allem die Ergebnisse deines Lebens verändern sich. Vor allem waren Dinge heil und gesund, die nie heil und gesund waren. Die Medien sind es übrigens heute, die unsere Lebensdiamanten verschleifen. Weißt du, das stell dir vor wie so eine kleine Flex, die immer wieder an deinen Diamanten gehalten wird. Und Gott denkt, Mensch, ich hatte da so einen schönen Schliff drin. Und da wieder eine Beule rein und einen Kratzer. Und weißt du, 10 Stunden Medien am Tag. Ich rede nicht von göttlichen Medien. Ich rede von Medien, die überhaupt in der Regel von Gott nichts wissen wollen oder sogar antigöttlich sind in dem, was sie transportieren. Die ganzen Serien, die du dir heute angucken kannst, wo findest du noch eine, wo göttliche Werte drinstecken? Und die Waltons und die kleine Farm und sowas ist selten geworden, ist nicht mehr so oft. Du hast heute moderne Hightech-Serien, da werden oft Dinge transportiert. Wenn du dir die anguckst im Licht der Bibel, musst du dich fragen, warum mute ich mir das zu? Ich möchte Sorgen und Angst frei leben, aber was mache ich? Ich pump mich voll mit Sorgen und Angst und mit Werten, die übel sind, die direkt von einem anderen Ort kommen, als dem, wo ich hin will. Ich bin nicht gegen Filme und gegen Fernsehen, nicht falsch verstehen. Es gibt da coole Sachen, die man sich anschaut. Aber es gibt eben eine Menge Stoff, mit dem man sich oft berieseln lässt. Und dieses Rieseln, es ist wie so ein radioaktiver Fallout. Weißt du, da kommt was in dein Leben, was dein Leben vergiftet und du wunderst dich nachher, dass du so blöd reagiert hast. Schreist jemand an, wo du überhaupt mal nicht schreist. Und ja, hast vorher was gesehen, okay, das hat ähnliche Werte transportiert, und dann wird es dir klar. Oder du steigst anderen Frauen nach oder machst Komplimente oder fängst an zu flirten, denkst, warum mache ich das? Ich liebe doch meine Frau. Und dann wirst du, ach ja, die Serie jetzt gerade, genau, da wird das ja ständig. Wohin fülle ich mich? Welchen Hund fütter ich? Ha? Wo führt er mich hin?
Will ich wirklich, dass der gewinnt? Wer darf dich schleifen? Lupenreine Qualität ist das Zweite, was ich mit euch anschauen möchte. Lupenreinheit. Es gibt insgesamt 7 Hauptgruppen, um die Reinheit eines Diamanten zu bestimmen. Peak 3 sind grobe Einschlüsse. Das ist das Schlusslicht dieser Skala. Das sind so die günstigsten. Lieber Ehemann, wenn du deiner Frau was Nettes kaufen willst und es soll groß sein, kauf Peak 3. Die kriegt man für recht kleines Geld. Und sehen richtig beeindruckend aus, wenn du nicht gerade eine Lupe drauf nimmst und reinguckst, weil dann siehst du die Einschlüsse. Lupenrein ist ein Stein nur dann, wenn der Diamant bei 10-facher Vergrößerung für den geübten Fachmann transparent und frei von Einschlüssen ist. Also das ist dann schon, da siehst du nichts mehr. Und ich habe mal gedacht, was sind denn die Schritte, die wir brauchen als Christen, um einen lupenreinen Glauben, einen lupenreinen Lebensstil, geistlichen Lebensstil zu entwickeln. Und ich kam hierauf, erstens vertraue Gott. Da haben wir schon drüber gesprochen. Glauben gleich Vertrauen. Zweitens, vergib schnell. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Drittens, sprich Gutes aus. Wenn ich aber nichts Gutes sehe, vielleicht bist du so ein Kritiker. Du bist so ein Mensch, die haben so einen kritischen Spirit. Die sehen alles eher negativ. Ohne Wertung. Es kann eine Gabe sein, ja, wenn du Finanzbeamter bist. Aber sonst kann es in Beziehungstechnik kann das Schwierigkeiten geben. Wenn du da nicht lernst, dich zu entwickeln in eine andere Richtung, dann wirst du immer nur die Negativen sagen. Die Suppe ist versalzen, das Bad ist nicht richtig geputzt, hier ist nicht aufgeräumt und überhaupt, wie du dich heute anziehst. Ja, und dann, das tut eine Beziehung nicht gut, stimmt, ihr Frauen? Oder ihr Männer, wenn du so eine Frau hast? Anstrengend, ne, mit der Zeit. So. Also sollte ich Dinge aussprechen, die gut sind. Das heißt, ich konzentriere mich dann nicht auf die negativen, sondern auf die positiven Sachen. Das Wort Gottes ist voll von der Empfehlung übrigens. Sprich über die guten Sachen und lass die anderen noch einfach mal stehen. Du wirst dich wundern, was passiert, wenn du das eine Weile machst. Weil Leute wollen ja das Richtige tun. Jeder will das Richtige tun. Aber wir haben es nicht immer drauf. Jeder hat Schwächen, jeder hat Fehler. Lob doch mal die Dinge, die deine Frau, die dein Mann gut macht. Die dein Sohn, deine Tochter gut macht. Die deine Mama, dein Papa gut macht. Dein Kollege, dein Freund gut macht. Nur loben. Ja, und die anderen Sachen, soll ich die unkommentiert lassen? Ja, lass doch mal unkommentiert. Glaubst du, die Welt geht unter, wenn du nicht alles korrigierst und kontrollierst und beurteilst? Ich glaube nicht. Dann erarbeite dir ein dankbares Herz. Das ist eine Entscheidung. Vergebung ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Glauben ist eine Entscheidung. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Entscheidung heißt das Ende von einer Scheidung. Das heißt, ich entscheide mich, Dinge rauszuschmeißen und Dinge reinzunehmen, nämlich Dankbarkeit. Das hat mit dem Punkt, sprich Gutes aus, zu tun. Ich fange an, ich werde dankbar. Das wird passieren, wenn du eine Weile gute Dinge aussprichst. Du wirst für Dinge dankbar sein, über die du jetzt nicht mal nachdenkst. Du wirst begeistert über Dinge, wo du bisher überhaupt noch nicht weißt, dass sie gut sind. Das passiert. Und ein dankbares Herz, Leute, du willst Leute um dich herum, die dankbar sind. Das sind die angenehmsten Zeitgenossen der Welt. Die finden an allem was Gutes, die meckern nie über dich rum oder über irgendwas. Die heben dich hoch. Die Engländer sagen, es sind uplifting people. Leute, die dich hochheben, wenn du in ihrer Nähe bist. Ey, so, da fühle ich mich wohl, da bin ich gerne bei so Leuten. Da kann ich Stunden mit abhängen, weil es tut mir meine Seele gut. Leute zu haben, die positiv sind, nicht immer nur die, ne, oh, mir geht's so schlecht und stell dir vor, das Auto muss in Inspektion und überhaupt. Und dann hat meine Frau das Essen total versemmelt, das war grausam und überhaupt, mein Arbeitgeber sagt, ich muss jetzt eine Stunde länger die Woche arbeiten und bla 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 bla. Anstatt zu sagen, weißt du, der Nachtisch von dem Essen, der war so genial heute. Das war der Hammer. Und du, mein Chef, gibt mir jetzt die Möglichkeit, sogar die Woche ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Das ist so klasse. Ich muss mich dran angewöhnen, muss die Zeit noch anpassen, aber das wird richtig gut. Okay, selbe Situation, anderer Umgang damit. Sähe Ermutigung. Ja, es ist Saat. Sähe das aus und du wirst es auch ernten. Und jeder von uns braucht es. Hey Leute, wenn du älter wirst, wird das Leben auch nicht lustiger. Da hast du mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Und du brauchst Ermutigung. Du brauchst jemanden, der dir sagt, hey, es ist cool, alt zu sein. Oder wenn du ganz jung bist, hey, das Leben ist voller Herausforderungen. Mal als Teenager, weißt du, was hast du für Herausforderungen? Du brauchst jemanden, der dir Mut macht. Der sagt, hey, wir kriegen das hin, das wird cool. Pubertät ist klasse. Die Raupe schlüpft, der Schmetterling fliegt. Und dann kommst du in deine 20er und dann fängt auf einmal was Kleines in deinem Zimmer an zu schreien. Das Leben ist anstrengend, da ist ein Baby und man ist verheiratet und das alles zusammen, weißt du? Wow, Du brauchst Leute, die dich ermutigen. Sag, hey, das ist die beste Zeit deines Lebens. Come on. Heb das hervor, was gut ist und was von Gott ist. Und lass die anderen Dinge doch mal links und rechts. Die gehören dazu. Aber die sollen keine große Gewichtung bekommen. Weil je mehr Gewicht ich ihnen gebe, desto größer werden die Dinger. Wenn ich ständig drüber rede, ist das wie wenn ich die ständig dünge. Die wachsen und wachsen und wachsen. Das will doch kein Mensch. Red über die Dinge, die du glaubst. Die Dinge, die du willst. Die Dinge, die das Wort Gottes sagt, die richtig sind. Und beobachte, wie die wachsen in deinem Leben. Und das andere Kraut, das irritiert dich dann kaum noch. Weißt du, das wird immer da sein. Das ist aber kein Problem mehr, wenn das wächst, was Gott will. Achte, worauf du schaust. Auch hier wieder. Fernseher ist nun mal heute das Medium neben Internet natürlich. Schau, was du dir anguckst. Du kannst dir alles angucken, aber es macht was mit dir. Weil wir Augenmenschen sind. Wir nehmen Dinge auf über die Augen. Lebe das höchste Gebot und den größten Auftrag, den ganz kurz und knackig. Matthäus sagt uns, wir sollen, Matthäus 22, wir sollen Menschen lieben. Das höchste Gebot, sagt er, ist denn Gott zu lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Das größte Gebot. Okay, wir sind wieder bei der Liebe, haben wir schon darüber gesprochen. Das zweite, der größte Auftrag. Matthäus 28, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Alle Kreaturen, mache zu Jüngern, lehrt, tauft und so weiter. Okay, das sind die beiden Herzschläge Gottes für uns. Wenn wir uns da raushalten, haben wir Schwierigkeiten mit allem anderen in unserem Leben. Wenn wir da investieren, dann wird alles andere hinzugefügt, sagt er. Okay, nur so viel zusammenfassend. Die meisten von euch wissen um diese Dinge. Der dritte Hauptpunkt ist reinstes Weiß. Jetzt gehen wir um die Farbe. Diamanten kommen in der Natur in allen Farben außer intensivrot vor. Je weißer ein Diamant ist, desto mehr Geld muss man für seinen Kauf hinlegen. Ich erinnere mich, wo ich auf der Suche war nach ihrem Brillanten, habe ich mir so viele Steine zeigen lassen von verschiedenen Juwelieren und da waren dann ganz gelbe dabei und die waren immer sehr günstig, so gelb und mit vielen Einschlüssen und groß. Und ich dachte, ja, aber irgendwie, das sieht irgendwie so nicht so aus wie so ein Brillant, den ich gerne hätte, so wie ein wertvoller Stein. Ich sage, ja, das ist auch kein wertvoller Stein, das ist ein relativ wertarmer Stein, weil deswegen ist er so billig, weil er gelb ist. Hochfeines Weiß wird in der Diamantenszene mit dem Buchstaben D oder E oder dem Begriff River bezeichnet. Das Ganze geht bis zur gelben Farbe Z. Also D und dann folgen bis Z. Und das sind dann die preiswertesten. Man kann auf künstliche Weise zum Beispiel auch durch Bestrahlung mit Neutronen, Protonen, Deuteronen, Alpha-Teilchen und so weiter Farbveränderungen bewirken. Aber wie können wir nun die Farbe unseres Lebensdiamanten aufhellen? Wie können wir dafür sorgen, dass das Ding wirklich weiß ist, durchsichtig, klar, hell, damit es Licht transportiert in der Art und Weise, wie er sein soll. So, reinstes Weiß, oder erst nochmal mein Satz, mich geprägt vor ein paar Jahren und es ist mein Satz. Ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich ihn wahrscheinlich auch mal gehört, aber es ist mein Satz. Mach ihn zu deinem Satz, das ist ein guter Satz. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Leute gucken so viel auf Geschwindigkeit. Weißt du, ich fahre einen Geländewagen, weil mir die Richtung wichtiger ist als die Geschwindigkeit. Mit einem Sportwagen bist du schnell zu weit gefahren. Mein Wagen ist nicht ganz so schnell, aber der kommt überall durch. Ich sage dir, Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit. Und in dieser Hinsicht, reinstes Weiß entsteht zum einen durch Heiligung. Heiligung ist fast noch ein schlimmeres Wort als Gehorsam. Hängt aber zusammen. So, ihr vergebt mir das ja alles nachher, dass ich euch so viel wirklich unmoderne Worte um die Ohren schlage. Aber ich liebe euch, deswegen mache ich das. Es geht zum einen um unsere Heiligung, also die Absonderung von Dingen, die uns beschmutzen, die unseren Lebensdiamanten verfärben, entstellen letztendlich und unwirksam machen für das, wofür gedacht ist. Und das Hauptschlachtfeld bei all dem ist hier, unsere Gedanken. Immer, immer und immer wieder. Die Macht der Gedanken ist dann auch der zweite Punkt, eine aktive Gedankenpflege. Ja, heute ist mein Lieblingszahnarzt hier, Josef, ich grüße dich. Ihm ist wichtig, dass ich meine Zähne wirklich gut pflege. Das ist wichtig, das habe ich gelernt, das ist cool. Das hilft, dass du die Dinger lange behältst und dass sie ihren Job gut tun, okay? Und unsere Gedanken ist eine andere Sache, die wir zu pflegen haben. Ich sage dir, die ist noch wichtiger. Du kannst ohne Zähne leben. Heute ist ja alle möglichen Zahnersatzdinge, aber ohne Gedanken. Ich habe noch nie gehört, dass jemand dir Gedankenersatz verschreibt. Oder dass du dagegen dich versichern könntest und dann irgendwie eine Zusatzversicherung machst für Gedankenersatz. Wenn meine Gedanken alle nur noch Schrott sind, dann tausche ich die einfach aus und wäre nett, oder? Hätte ich schon ein paar Leute hingeschickt, glaub mir es. niemand anwesend ist natürlich. Eines der größten Missverständnisse, und das habe ich ja auch schon mal gesagt, ist, dass Leute verwechseln, wer krank macht. Leute halten Gott dafür. Sie glauben, dass er verantwortlich ist für krankmachende Dinge, für gefährliche Sachen, Armut verlangend oder bestenfalls, dass er unberechenbar ist. Und das ist eben kein Wunder. Ich war jetzt bei einem Blumengeschäft, jetzt gestern ein paar Blumen abgeholt. Und da kam ich ins Gespräch mit der Dame, wir kannten uns noch nicht, ich habe eine Predigt-CD da gelassen, da kam ein kurzes Gespräch und dann sagt sie, oh, dann wünsche ich Ihnen aber einen schönen Sonntag, auch wenn Sie arbeiten müssen. Sag ich, oh, meine Arbeit macht mir eine Menge Spaß, ich liebe zu arbeiten, diese Arbeit ist toll. Guckt mich an, naja, dann hoffe ich, dass Sie wenigstens 10 Leute im Gottesdienst sitzen haben. Sag ich, in unserem Gottesdienst sitzen mehr als 10 Leute, das ist 100 oder mehr Leute im Gottesdienst. Da war sie auf einmal ganz interessiert. Sag ich, kommen Sie doch vorbei. Sag ich, ich bin heute in der Gärtnerei, muss was erledigen. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir sie irgendwann hier. Leute haben andere Gedanken über Gott. Ja, Kirche, ne? Gott und Kirche, das ist ja oft so eins. Ist altmodisch und bringt nichts. Und Verschwendung der Zeit, alte, schwache Arme. Ich so durchguck, so viele alte, schwache Arme sehe ich hier gar nicht. Ich sehe eine Menge sehr aktiver Persönlichkeit aus allen möglichen Altersgruppen und Richtungen. Ehrlich gesagt sehe ich hier einige der beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich je kennengelernt habe. Die sitzen hier bei euch. Ihr seid es. Und ich glaube, Gott sieht es gerade so. Weil er kennt eure Geschichten noch besser, als ich sie kenne. Er weiß, wo ihr durch seid. Und er weiß, wer ihr heute seid. Und er sagt, wow, das ist mein Mädchen, das ist mein Junge. Go for it. Noch ein paar Jahre, dann sehen wir uns auf ewig. Aber hier, ihr macht ein gutes Ding hier auf dieser Erde, diese kurze Zeit, die wir hier haben. Gott ist für uns, das ist, was ich euch sagen möchte. Das ist der Kerngedanke, den wir hier verkündigen. Gott ist gut und Gott liebt dich. Er ist nicht interessiert an deinem Schaden in irgendeiner Weise. Aber er ist auch nicht interessiert an dem Schaden von irgendjemand anderem. Nur ist sein Einfluss begrenzt auf das, was Menschen ihm erlauben zu tun und auf das, was Menschen erlauben, dass er durch sie tut. Deswegen eben der große Auftrag. Wenn wir es nicht tun, wird Gott viele Menschen niemals erreichen können. Das Zweite oder das Dritte, wir müssen über die Güte Gottes wissen. Er prüft nicht durch Krebs. Er will niemanden arm sehen. Er beschreibt sich selbst durch die Geschichte, da habe ich neulich hier drüber gepredigt, vom verlorenen Sohn. Er beschreibt sich als der Vater in der Geschichte. Er sagt, das ist, wie der Vater ist. Und hat er seinem Jungen erstmal eine reingehauen, dass er zurückkam, nachdem er alles verschludert hat? Hat gesagt, du bist jetzt Sklave in Ketten mit ihm? Er ist ihm entgegengerannt, hat ihn geherzt, er hat ihn geküsst, er hat ihn wieder eingestellt, hat ihm den Prokurarring angezogen. Er hat nur seinen Jungen gesehen und hat sich gefreut ohne Ende, dass er wieder da war. So ist er. Wie passt das alles andere in das Bild von Gott, was Leute so glauben? Ich verstehe es nicht. Ja gut, die Menschen kennen die Bibel heute nicht mehr. Das ist das Problem. Sie glauben irgendwas Religiöses, was irgendein Pfarrer mal erzählt hat und schon, naja. Es ist so gut, dass in der Bibel steht, wenn Gott für dich ist, wer könnte gegen dich sein? Hast du das schon mal gelesen? Giftige Gedanken. Giftige Gedanken. Vieles, was Menschen heute an Krankheit und Depression erleben, das kommt aus ihnen selbst. Aus genannten Gründen, die wir eben hatten. Die populäre Neurobiologin Dr. Caroline Leaf fasst die jüngsten Ergebnisse der Gehirnforschung zusammen, indem sie Folgendes sagt. 75-98% aller physischen Erkrankungen haben ihren Ursprung in unseren Gedanken. Negative Gedanken können dein Gehirn verändern, sagt sie. Sie können deinen Körper verändern. Sie können deine Umgebung verändern und sie verändern die nächsten 4 Generationen nach dir. Das ist die Wissenschaft der Epigenetik. Die weisen nach, wie sich die Desoxyribonukleinsäure verändert durch gewisse Dinge, die wir entscheiden und tun und die nachweislich an unsere Nachkommen weitergegeben wird. So was du tust, wenn du noch Kinder bekommst, das hat eine Auswirkung auf die nächsten Generationen. Fehlt die Zeit, das jetzt hier mehr auszulegen. Im Buch habe ich ein bisschen mehr darüber geschrieben. Und Dr. Caroline Leaf hat ja auch einige sehr gute Bücher, auch in Deutsch inzwischen, zu diesem Thema verfasst. Lohnt sich darüber mehr zu wissen, weil das macht was mit uns. Wenn wir wissen, welche Macht die Gedanken haben, die wir haben.
Das gibt Ehrfurcht, ich sag's euch. Diese toxischen Gedanken, so nennt sie das, errichten mit der Zeit nämlich stabile Synapsenverbindungen in unseren Gehirnen ein. Der Körper selbst erkennt sie in der Weise, wie er eine körperliche Wunde erkennen würde. Eine Schnittwunde zum Beispiel. Und er behandelt sie ebenso. Der Körper sendet dieses C-reaktive Protein aus, um diese durch das eigene Denken entstandene Gehirnsubstanz zu bekämpfen. Wir reden hier von toxischer Gehirnsubstanz, von negativer, aus Angst heraus entstandener Gehirnsubstanz, die der Körper genauso, nachweislich genauso behandelt, wie wenn es eine körperliche Wunde ist, die du hast. Wenn du einen Finger schneidest, dann dauert es ungefähr 21 Tage und dieses C-reaktive Protein kommt rein und heilt diese Wunde komplett. Und es erkennt tatsächlich Gedanken dieser Art wie feindliche Stoffe, wie Krankheitserreger. Ein Körper, der sich selbst als feindlich empfindet und eigene Teile bekämpfen muss, oder bekämpft, der muss im biochemischen Ungleichgewicht sein. Und entsprechend bilden sich Erkrankungen und die Lebenszeit verkürzt sich. Ist alles nicht wirklich kompliziert, das kann jeder Laie nachvollziehen. Niemand kann mit sich selbst kämpfen und dabei gesund und stark werden. Wie soll das gehen? Versucht sich ständig selbst zu schlagen und fühlt sich dann gut? Es gibt Leute, die ritzen sich. Glaubst du, die fühlen sich gut, wenn die sich ritzen müssen? Weil sie von irgendwas anderem geplagt werden gerade? Das ist nicht Gottes Wille, dass ich mich ritze und mir dadurch Lebensenergie raube und mir Schmerzen zufüge, damit ich noch spüre, dass ich lebe. Oder mich bestrafe, weil ich denke, ich hätte es verdient. Das ist alles, wenn Gott noch nicht da ist, wohin gehört, passieren diese Dinge. Wenn Gott reinkommt, dann ritze ich mich nicht mehr. Wenn ich erkenne, wie Gott mich liebt, wie verrückt Gott nach mir ist. Wir haben ja dieses neue Lied von Simone eben gesungen, weißt du. Ey, lass die Sterne leuchten für mich, weißt du. Ey, was? Ich weiß noch, wo wir am Niagara-Fällen gestanden haben, das erste Mal. Wir hatten zwei junge Frauen, eine war eine Lehrerin, sind mit uns gefahren dahin. Und die eine guckte und sagte, oh, das hat mein Papa gemacht. Da ist so eine Erkenntnis drin zu sehen, hey, mein Papa hat das gemacht. Er ist nicht nur mein Gott und mein Herr und mein General, das ist er alles. Er ist auch mein Papa. Er ist der, der mich besser kennt als jemand anderes. Selbst besser als meine Frau. Und die kennt schon viel zu viel von mir. Es gibt Eintrittstore. Übrigens, ein Teil dieses Vortrags werdet ihr auch bei Raus aus der Falle in 2-3 Wochen, wenn ihr das sehen könnt. Wenn ihr so Leute einladen wollt, die das noch mal sehen sollen, lasst sie kommen. Wir haben die Augen, unsere Eintrittstore für unsere Gedanken. Wir haben unsere Ohren und was die meisten nicht wirklich verstehen ist, wir haben unseren eigenen Mund, nicht den Mund von einem anderen, der kommt ja über die Ohren, sondern unseren eigenen Mund, durch den wir Dinge in unsere Gedanken aufnehmen. Deswegen sind unsere Worte so viel wichtiger, als die meisten Menschen das bisher verstehen. Ich habe etwas entwickelt, ich nenne es Gedankenproduktionsprozess, ein ziemlich einfaches, simples Modell, was erklärt, was passiert. Unsere Gedanken und unsere Gefühle, wie auch immer die sind, ohne Wertung, gut oder negativ, führen zu Haltung. Eine Haltung ist etwas, wohinter ich stehe, wo ich mich nachverhalte, was mich ausmacht. Eine Haltung, die ich einnehme, sag mal, gegenüber der AfD hat man seine Haltung oder gegenüber den Grünen hat man seine Haltung. Je nachdem, aus welchem Lager du bist, sind die Haltungen sehr unterschiedlich, weil deine Gedanken und Gefühle hier anders sind, stimmt's? Bleib mal nicht politisch und morgen, keine Angst. So gibt es für alle Bereiche unseres Lebens eben diese Haltung. Und wir fragen uns manchmal, wie kann ich die Haltung ändern? Die ist nicht richtig. Vielleicht bist du je zornig. Nicht so eine gute Haltung für Beziehungen. Du musst zurückgehen in die Gedanken und Gefühle. Und sie schauen, wo kommt das eigentlich her? Warum fühle ich so? Ist da Minderwertigkeit? Ist da Angst? Oft Angst ist oft eine Ursache für vieles. Und die Haltungen selbst führen dann ja auch zu Handlungen, zu Entscheidungen, zu Worten, zu Taten, die ich mache. All das bildet dann letztlich diesen Kreislauf, diesen Gedankenproduktionsprozess. Ich kann an jeder dieser drei Stationen meine Gedanken beeinflussen. Ich kann mich entscheiden, eine Handlung zu tun, die ich nicht will. Ich weiß von jemandem, der hat gesagt, ich werde jetzt meinen Zehnten und Opfer geben, obwohl ich das nicht will, weil ich sehe, Gott will das. Also geht er hin, macht seinen Umschlag, schreibt alles drauf und legt es ins Opfergefäß. Er fühlt sich nicht gut dabei. Aber er, in dem Moment, wo er das tut, beeinflusst er, wie er in Zukunft denken und seine Haltung entwickeln wird. Richtig? Jemand, der zu seiner Frau, und ich habe das ja selbst erlebt, ist in meinem Buch ja auch beschrieben, wie keine Gefühle mehr da waren, und ich wusste nur eins, meine Worte sind jetzt entscheidend. Und ich spreche Dinge aus, ich sage, irre sich, liebe dich. Du bist meine Traumfrau, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und ich sage diese Dinge immer und immer wieder, obwohl ich sie nicht fühle. Ich fühlte nur noch wie eine Schwester, nicht mehr wie eine Geliebte. Ist schon viele Jahre her, preis sei Gott. Aber was ich erlebt habe, ist, dass alle Gefühle zurückkamen. Und in unserer ersten Jahre, wow, ich sag euch, da war viel an Gefühlen, war viel Leidenschaft. Aber wenn ihr uns heute erlebt, ist da noch mehr als damals. Aber es gab eine Zeit, wo nichts da war. Und die Frage ist, was mache ich mit meinen Worten? Ich habe in dem Fall hier angesetzt. Ich habe nicht meine Haltung ansetzen können, auch nicht bei den Gedanken. Ich musste in meinen Worten ansetzen und in den Taten. Meine Frau zu ehren, meine Frau zu lieben, ihr das zu sagen, was ich will und was ich versprochen hatte bei unserer Eheschließung. Sie zu lieben, das war mein Versprechen. Egal, gut und schlechten Zeiten. Also habe ich meine Liebe in Worte gekleidet, das war, was ich gemacht habe. Aber Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Also habe ich entschieden. Und was danach kam, waren Gefühle und Gefühle und Gefühle. Es hat ein paar Wochen oder Monate gedauert damals, aber die Gefühle kamen wieder. Wenn ich sie heute sehe, hat sie nicht nur was Rosarotes an. Meine Brille ist immer rosarot, weißt du, durch die ich sie anschaue. Und das ist echt. Könnten unsere Kinder fragen. Das sind immer die besten Indikatoren, ob da wirklich alles so ist. Ne? Okay. Und das Ganze wird natürlich eine Spirale, die sich entweder positiv oder negativ gestaltet. Und unser Ziel ist natürlich, dass wir die positiv lenken wollen. Jeder Mensch möchte gerne, dass seine Lebensspirale sich in die richtige Richtung dreht und nicht nach unten. Oh, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Ja, dann fang an, umzudrehen. Wie zum Beispiel über deine Worte, über deine Entscheidung, über deine Haltung letztendlich und letztendlich über Gedanken und Gefühle, die dann sich verändern. Jetzt möchte ich euch noch eine aussagekräftige Studie mitgeben, die für mich eine der größten Hämmer ist, die ich in den letzten 20 Jahren je erlebt, gelesen, studiert, genossen habe und die ich versuche, möglichst viel zu verbreiten. Deswegen habe ich die hier auch in das Buch mit integriert, zumindest diese Ergebnisrichtung. Es geht um die umfassendste Studie in Europa über den Zusammenhang von dem lebendigen Glauben an Gott und Gesundheit. Das Bedeutende bei dieser Studie ist, es ist eine deutsche Studie. Okay? Sie ist nicht aus Amiland, ist ja auch nett, da gibt es viele Studien. Es ist eine, die unsere Kultur auch reflektiert. Das fand ich so beeindruckend. Vor ein paar Jahren hat der Heidelberger Professor Ronald Grossert-Marticek, der Direktor für präventive Medizin am Europäischen Zentrum für Frieden und Entwicklung, die umfangreichste europäische Studie über die Strategien zur Aufrechterhaltung von Gesundheit durchgeführt. Bei dieser sehr beachteten Studie wurden 35.814 Personen in Deutschland, in Heidelberg, untersucht. Professor Grossert-Marticek spürte der Frage nach, welche vorbeugenden Faktoren, die Gesundheit und das Wohlbefinden, bis ins Alter von 75 bis 88 Jahren, so alt waren die Probanden dieser Studie zum Schluss, welche dieser Faktoren dazu beitragen, dass Gesundheit im hohen Alter möglich ist. Und er fand, dass hierzu 15 ausschlaggebende Faktoren vorliegen. Zum einen die körperlichen Faktoren, unter anderem Gene, Ernährung, Bewegung, Schlaf. Dann die seelischen Faktoren. Hier war der Wille zur Aktivität oder die Fähigkeit zu einem selbstbestimmten Leben genauso dabei wie Begeisterungsfähigkeit. Schließlich soziale Faktoren, die sich hier durch eine gute Integration und ausreichende Beziehung äußerten. Und zuletzt die spirituell-geistlichen Faktoren. Und die wurden dargestellt als eine spontane und persönliche Gottesbeziehung und persönliches Gebet. Die Bedeutung der einzelnen Faktoren war relativ gering, das fand ich sehr beeindruckend. Wenn aber aus diesen vier Bereichen mit ihren insgesamt 15 Faktoren etwa 8 positive zusammentrafen, dann stieg die Wahrscheinlichkeit beträchtlich, ein hohes Alter zu erlangen. Was noch nichts über die Gesundheit sagt, aber erstmal über das Alter. Jeder einzelne Faktor ist sozusagen in sich gut und nützlich, aber so richtig kraftvoll wird es erst durch das Zusammenwirken mit anderen Faktoren. Interessantestes Ergebnis war für mich, dass als Einzelfaktor der Glaube für die Gesundheit am wichtigsten ist. Also alt zu werden ist eine Sache, aber alt gesund zu werden ist eine andere. Gemeint ist hier eine spontane Gottesbeziehung, die in Freud und Leid und nicht in Pflicht, Routine oder aus Zwang gelebt wird. Also es geht nicht um Religion. Hier streite ich mich manchmal mit Zuhörern bei Raus aus der Falle in der Stadthalle. Die sagen, wie können Sie das sagen, Sie sind Pastor und Sie sagen, Sie sind nicht religiös. Sag ich, genau, ich bin 100% nicht religiös. Weil die Menschen erwarten Religion gleich Kirche gleich Glauben. Religion gleich Kirche mag hier und da stimmen, was eine Katastrophe ist. Aber Religion gleich Glaube würde ich als persönliche Beleidigung bezeichnen und als Unwirksamkeit hochziehen.
Ich kann es mir nicht erlauben, meinen Glauben unwirksam sein zu lassen. Warum sollte ich ihn dann noch behalten? Was nützt mir ein Glauben, wenn es doch nur Wunschdenken ist oder nur ein religiöser Gedanke dahinter und ich als Mensch ein bisschen besser bin? Das wäre mir zu wenig. Weil ich kenne die Bibel, die sagt andere Dinge aus über diesen ganzen Bereich Glauben. Personen, die alle 15 Faktoren in der Untersuchung ermittelten, also die Präventivfaktoren aufweisen, bleiben bis zu 93% mit Wohlbefinden, das ist sehr wichtig, gesund und aktiv bis ins hohe Alter, eben in diesem Schlussalter von 75 bis 88 Jahre, fehlt Faktor 1. In dem Fall war das gute Gene. Ein Faktor, für den wir übrigens nichts können. Ich wurde mit meinen Genen geboren. Ich konnte sie nicht beeinflussen. Weniger zu trinken, keinen Alkohol zu mir zu nehmen oder keine Zigaretten zu rauchen oder mehr zu schlafen oder regelmäßige Bewegung, hat meine Gene nicht mehr verändern können. Die sind einfach erst mal da, richtig? Oder glaubt jemand, man kann Gene noch? Vielleicht geht's durch seine Entscheidung. Okay, will ich nicht widersprechen. Im Glauben kann man tatsächlich alles tun. Aber normalerweise habe ich erst mal die Gene, die ich habe. Oh. Und wenn dieser Faktor fehlt, eben einer, den ich nicht in der Hand habe, dann fällt der Prozentsatz der gesund gebliebenen auf nur noch 71%. Erinnert euch, vorher waren es 93%. Ich kann also alles tun. Ich kann ins Fitnessstudio gehen, ich kann genug schlafen, ich kann auf meine Beziehungen achten, stressfrei leben. Ich kann meine Ernährung 100% biologisch, von mir aus noch vegan und was auch immer hilft, halten. Ich kann streitfrei leben und alles, was sonst noch geht. Und ich kann trotzdem nur zu 71% das Ziel erreichen, in Gesundheit alt zu werden. Fehlt nur einer der übrigen Faktoren zusätzlich, egal welcher, dann sinkt der Prozentsatz der Gesundgebliebenen auf unter 50%. Also jeder von uns könnte jetzt wahrscheinlich von diesen 15 Faktoren 2, 3 ausschließen. Und sagt, ich bin noch nicht wie Marion jetzt im Fitnessstudio, ich esse noch zu viel Fleisch oder mein Blutdruck ist zu hoch oder was auch immer. Und schon, schwupp, rutschen wir in die 50% oder unter die 50%-Grenze. Erstaunlich ist, fehlt jedoch der Faktor positive Gottesbeziehung, sank die Chance auf 23,8% ab, selbst wenn alle anderen 14 Faktoren vorhanden waren. Und das war so mein Aha-Erlebnis. Da dachte ich, was sagt er da? Wenn ich alles perfekt habe und ich habe nur den Faktor Gottesbeziehung nicht mit drin, komme ich in Probleme. Und ich finde das für uns Christen so ermutigend. Dieser mit Abstand wichtigste Faktor wird als lebendiger Glauben definiert und unterscheidet sich ganz klar von traditioneller Religiosität und von neurotisch verstrickter Religiosität. Wenn wir uns allein die Lebenserwartung anschauen, ist diese Studie auf diese Ergebnisse gekommen. Im Durchschnitt lebten die Leute nach einer Krebsdiagnose 7,9 Jahre. Das ist immer noch ganz ordentlich. Heutzutage durch Medizin und so hat man doch noch ein relativ langes Leben im Durchschnitt. Aber schaut euch mal an, wie lange Leute lebten, die diesen lebendigen Glauben hatten. 14,8 Jahre. Das ist eine fast Verdoppelung nur durch diesen einzelnen Faktor. Hier sehen wir noch die durchschnittliche Lebenserwartung, jetzt ohne Krankheitsberücksichtigung im Detail. Neurotische Atheisten haben 63 Jahre im Schnitt gelebt in dieser Studie. Neurotisch verstrickte Religiosität, also neurotisch ist immer, ja, ich sag mal einfach negativ, übertrieben, extrem. Die leben 64 Jahre, also die haben noch mal immerhin ein Jahr mehr als die neurotischen Atheisten. Die Atheisten selbst, die jetzt nicht neurotisch, also nicht krankhaft atheistisch sind, die sagen, auf keinen Fall gibt es Gott, sondern sagen, ich glaube nicht an Gott, die haben immerhin 73 Jahre. Also das Neurotische kostet richtig viel. Und die traditionellen Religiösen, die kommen nicht ganz darauf, die schaffen 72. Auch nicht nett, nicht schlecht, aber ich bin froh, dass meine Eltern gläubige Leute sind und meine Schwiegereltern, weil die haben diese Statistik schon alle vier übertrumpft. Preis sei Gott, denn die gehören zu dieser Gruppe. Und das ist ein Durchschnittswert. Bei einer lebendigen Gottesbeziehung wurden die Teilnehmer dieser Studie 85 Jahre alt. Das heißt, einige wurden natürlich auch älter, ein paar werden auch früher gestorben sein, wie das ist bei Durchschnittswerten, aber es zeigt uns eine Richtung. Und ich betone, diese Statistik, diese Christen hierbei, waren nicht aus pfingstlich-charismatischen Waterface-Churches, wie wir eine sind. Das waren einfach Christen aus allen möglichen Kirchen und Gemeinden.
Ein paar werden an Heilung geglaubt haben, ein paar werden darüber vielleicht gar nichts gewusst haben und werden Jesus geliebt haben. Wisst ihr, egal, katholisch, evangelisch, freikirchlich, alle waren dabei. Ich wüsste natürlich gerne, wie so eine Statistik bei uns aussehen würde. Bei Leuten, die wirklich aktiv an Heilung glauben, die auf ihre Worte aufpassen, die diese Dinge sehr viel ernster nehmen, als die normalen Christen das in der Regel tun. So, und ein Gedanke, der mir jetzt noch kommt hierzu. Hast du gewusst, dass du dein ganzes Leben gebraucht hast, um hierher zu kommen? Ich meine nicht an diesen Ort alleine, sondern an diesem Punkt deines Lebens. Weißt du, wie viele aus deiner Umgebung schon nicht mehr da sind? Wie viele diesen Weg nicht geschafft haben, den du geschafft hast, um hier zu sein? Den ich geschafft habe, um hier zu sein? Ist nichts, worauf wir uns was einbilden müssen. Und doch steckt da was dahinter, weil wir haben ja in diesem Leben einiges mitbekommen. Und nicht alles war gut. Wir haben Dinge überwunden, wir sind durch Krisen durchgegangen. Wir haben Verluste verkraftet. Und wir haben den Glauben behalten oder vielleicht erst erhalten. Um die Persönlichkeit zu werden, die du heute bist, hast du dein ganzes Leben lang gebraucht. Und mir tut es immer so weh, wenn Persönlichkeiten wie ihr das nicht erkennen. Indem sie sich vergleichen. Vielleicht vergleichst du dich mit jungen Leuten und merkst, bist nicht mehr ganz so schnell oder nicht ganz so fit. Was ist das für ein Vergleich? Ist töricht. Vergleich dich mit dir. Schau, was aus dir geworden ist. Und zwar mit dem Blick aus der Ewigkeit heraus, vom Ende her denkend. Sagen, hey, mein Leben war nicht umsonst. All die Dinge, die großen und die kleinen, die guten und die schlechten. Wenn ich mit Gott gelebt habe, hat mir alles im Nachhinein irgendwie dienen müssen. Das ist, was die Bibel sagt. Römer 8, 28. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Bist du jemand, der Gott liebt, dann ist das deine Verheißung. Weißt du, vieles an Größe, an Schliff, an Qualität, an Strahlkraft hast du durch dein bisheriges Leben erhalten. Und ich sage nicht, dass die schlechten Dinge von Gott kommen, das wisst ihr. Aber ich weiß, dass wir in einer verlorenen, in einer gefallenen Welt leben, wo Dinge passieren, die keiner will und die Gott nie wollte. Manches davon können wir nicht mal erklären. Da stehen wir da und müssen sagen, okay Gott, ich verstehe es nicht. Ich weiß, dass dein Wort was anderes sagt, was ich hier erlebe, ist nicht das, was du sagst. Ich lasse das stehen in der Weise, dass ich sage, Gott, du bist Herr. Und du wirst daraus was Gutes machen. Und ich lasse nicht zu, dass es mir schadet. Und ich halte fest an jedem Wort, was du in deinem Wort sagst. Ich werde keine Zeile in der Bibel umschreiben, nur weil ich was nicht verstehe. Wir kennen oft Hintergründe nicht. Wir kennen Herzen anderer Menschen nicht. Wir kennen Zusammenhänge nicht. Ist nicht wichtig. Wir müssen es nicht kennen. Wir müssen wissen, dass wir ausgerichtet sind auf diesen einen Ort in der Ewigkeit, für den wir geschaffen wurden. Weißt du, dass du für nichts in deinem Leben mehr bezahlt hast, als für dein jetziges Du? Für dein Ich jetzt? Am 21. Juli 1983 betrat die legendäre, damals 39-jährige Sängerin Diana Ross die Bühne in New York's Central Park vor einer Live-Zuhörerschaft von 750.000 Menschen. Denk mal kurz nach, wo warst du 1983 am 21. Juli? Einige waren schon da. Einigen fällt jetzt gerade irgendwas ein. An diesem denkwürdigen Tag wurde dieses Konzert weltweit, das war damals was ganz Unübliches und Seltenes, vielleicht das erste Konzert dieser Art, was so übertragen wurde, weltweit übertragen. Und dann kam ein Orkanregen. Die Bühne war open air. Diana Ross stand da in ihrem hautengen Kleidchen und über ihr kam sinnflutartige Regenfälle runter. Und ich habe dieses Konzert gesehen vor ein paar Jahren auf DVD, weil ich einfach sie gerne singen höre und dachte, was passiert da gerade? Und sie singt weiter. Und sie singt weiter. Ich denke, sie singt weiter. Und sie hat eine Dreiviertelstunde weitergesungen. Aber nicht, ohne am Anfang Folgendes zu sagen. Die war klatschnass. Gibt das Video, könnt ihr euch kaufen. Die sagte, ich habe mein ganzes Leben gebraucht. Bis dahin, meine 39 Jahre, um hierher zu kommen. Ich gehe heute nirgendwo hin. Das hat sie ganz forsch gesagt. Vor ihren Zuhörern sagt, ich freue mich, wenn ihr bei mir bleibt. Die hat einen Regenschirm, sie hat keinen. Und sie sang Dreiviertelstunde, bis es überhaupt nicht mehr ging. Dann verließ sie die Bühne. Aber nur am nächsten Tag, sie hat das angesagt, ich komme morgen wieder. Morgen ist ein Gratiskonzert, ihr könnt alle wiederkommen. Morgen stehe ich wieder hier und bringe das komplette Konzert zu Ende. Und sie kam raus am nächsten Tag, auch das ist auf dieser DVD drauf, und kommt raus mit dem Lied I'm Coming Out. Und ich gehe ins Licht, auf gut Deutsch, ja, ich trete ins Licht. Wow, dachte ich, das ist was, die Frau hat was verstanden. Ich weiß nicht, ob sie Jesus kennt, aber sie hat verstanden, wie Leben funktioniert. Wie ich mit dem umgehe, was ich schon habe, das wertzuschätzen, was ich erreicht habe, das nicht billig zu nehmen, nur weil es Niederschläge gab, also auch buchstäbliche Niederlagen gab in meinem Leben, sondern ich bin wieder aufgestanden. Ich bin wieder aufgestanden. Einer meiner Lieblingskinofilme war immer Rocky. Rocky, das war ich, weißt du, Rocky, das war meine Generation. Die geschlagene Generation wird sie manchmal genannt. Das Leben hat uns niedergeschlagen. Wir hatten kaum eine Chance. 67er Jahrgang, es gab keine Arbeitsplätze, es gab keine Lehrstellen. Das war so eine Zeit damals. Und ey, Rocky war unser Held. Weißt du, der hat nur einen Vorteil gehabt gegenüber all den starken Gegnern, die da waren. Er ist immer wieder aufgestanden und ist stehen geblieben und hat eingesteckt, was kam. So hat er dann die schönsten Kämpfe gewonnen. Nicht, weil er der Stärkste war, sondern weil er ausgehalten hat und hat durchgestanden. Das steht für mich für Beständigkeit. Stehen können. Egal, was gerade über mich rausprasselt. Da gibt es immer Dinge, die kommen. Durch das Trainieren des richtigen Denkens. Oder ich habe ein Bild noch dafür. Diana, come on. Ah, da ist sie. Da ist sie noch, die sollte noch sehen. Durch das Trainieren des richtigen Denkens und die Pflege meiner lebendigen Gottesbeziehung wird sich die Strahlkraft meines Lebensdiamanten deutlich erhöhen. Denn als Nachfolger von Jesus warten gute Dinge auf mich. Ich fasse zusammen. Wir dürfen sorgen- und angstfrei leben und beständig dranbleiben, das Richtige zu tun. Weil hierdurch wird mein Lebensdiamant an Größe gewinnen und immer wertvoller für Gott und sein Königreich. Ich darf Dankbarkeit dafür entwickeln, dass ich als Kind Gottes fähig bin, psychosoziale Gesundheit zu erlangen und ein Leben über meinem früheren Niveau zu führen, schnell zu vergeben, Dankbarkeit zu entwickeln, auf die richtigen Dinge zu schauen, sowie das wichtigste Gebot und den größten Auftrag zu leben. Das lässt die Lupenreinheit meines Diamanten fortschreiten. Und ich weiß um die Bedeutung meiner Gedanken und ich kann sie selbst beeinflussen, indem ich auf meine Augen, meine Ohren und meinen Mund aufpasse. Und ich kann dankbar anerkennen, dass es mich mein ganzes bisheriges Leben gekostet hat, zu dem zu werden, der ich jetzt bin. Das lässt mich einiges in einem anderen Licht sehen. Meine Strahlkraft hat zugenommen und das können Menschen sehen, wenn sie näher mit dir zusammenkommen, dass sich was verändert hat. Das ist eines der schönsten Dinge, die passieren, wenn Menschen Jesus mehr nachfolgen. Die ganze Umgebung kriegt mit, was ist los mit dir? Du bist so anders. Und mit vielen Varianten davon, ja. So, ich möchte euch bitten, steht doch mal mit mir auf. Nach dem langen Sitzen. Einige hier, weiß nicht, sind vielleicht gerade jetzt an dem Punkt, wo sie sagen, also ich bin noch kein Gottesdiamant, ich lebe noch mein Leben relativ eigen für mich und nach meinen Zielen, nach meinen Wünschen und Gott spielt da eigentlich keine Rolle und ich habe Gott auch noch nie mein Leben bewusst hingegeben. Und für alle die von uns, die sagen, ich will das aber, ich möchte, dass Gott meinen Lebensdiamant zu einem Brillant schleift durch diese Dinge, die wir heute gehört haben, dann bitte heb doch mal eine Hand und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich gebe dir jetzt alle meine Sünde, alle meine Sorgen, und jede Angst. Und ich danke, dass du mir vergibst, Herr. Ich nehme das jetzt in Anspruch und sage mit dir übereinstimmend, ich bin dein Kind. Ich entscheide mich. Ich will dir folgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. 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 Jetzt möchte ich wissen, wer von euch, wer von Ihnen hat dieses Gebet ernsthaft für sich heute zum ersten Mal ausgesprochen, die Worte gemacht, die Leben bringen. Darf ich das mal sehen? Dankeschön. Wer ist da noch? Dankeschön. Das ist wundervoll. Ist noch jemand da, der das heute zum ersten Mal bewusst und klar mitgesprochen hat? Darf ich Sie beide nach vorne einladen? Ich möchte gerne kurz Ihnen die Hand schütteln. Passiert nichts Schlimmes. Im Gegenteil, gute Sachen kommen. Hey. Sie haben die beste Entscheidung Ihres Lebens getroffen.
I know.
Dann möchte ich unbedingt gratulieren. Das ist großartig, wundervoll. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Und auch Ihnen herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Das ist wundervoll. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit ihm gehen. Und ich lade Sie ein, mit den beiden Herrschaften kurz nach neben anzugehen. Die haben nämlich noch eine Kleinigkeit für Sie. Die wollen Ihnen noch eine Kleinigkeit schenken und persönlich für Sie noch ein Gebet sprechen. Ist das okay? Ihr Applaus. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und übergebe jetzt an meine wundervolle Frau und wünsche euch eine brillante Woche.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.